Ich komme ja ursprünglich aus Rumänien. Ich bin dort aufgewachsen, bis ich 19 war. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Bin dann erst in Freiburg, das ist das andere Teil Deutschlands, im Süden, wo es warm ist. Da waren wir ja 15 Jahre und jetzt sind wir ein bisschen nördlicher bei Heidelberg in der Gegend. Ist auch nicht sehr viel kälter dort. Und sind sehr dankbar, dass wir dort sind. Ich bin seit 8 Jahren genau niedergelassen, das heißt in eigener Praxis tätig. Und was ich erzählen möchte, ist das, was ich in der Praxis gelernt habe. Ihr wisst ja, wir gehen ja durch eine Schule durch. Aber man lernt in der Schule manchmal sehr vieles, was man wieder vergisst oder was man nicht wirklich anwenden kann. Und ich bin dann durch eine Klinik gegangen, wo ich gelernt habe zu operieren. Und auch das hat mir große Freude gemacht, weil da tut man ja etwas mit der Hand. Und wenn man auch noch denkt, es ist was Gutes, dann macht das natürlich doppelte Freude. Aber man kommt in ein Schema hinein und man bleibt in dem Schema drin, weil man ja nicht über den Rand hinaus guckt. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass, als ich in die Praxis kam, ich mit solchen Dingen konfrontiert wurde, wo ich keine Antwort drauf hatte. Und es ist natürlich nicht gut, wenn ein Arzt keine Antwort hat, oder? Stellt euch vor, ihr habt studiert. Und ich habe lange studiert. Und dann habt ihr noch eine Facharztausbildung gemacht. Und dann kommt so, ich sage jetzt mal, ein älteres Mütterchen und stellt euch eine Frage, da ihr keine Antwort habt. Natürlich hat ein Arzt immer eine Antwort. Ja, habt ihr schon mal einen gefunden, der keine hat? Hat es die Oma auch, dann ist es vererbt. Und ist es nicht vererbt, ist es das Alter. Und so erledigen wir von einer Seite zur anderen, egal wie, die Krankheit immer. Aber ich wollte es ja wirklich wissen und ich will es auch heute wirklich wissen. Das heißt, mein Anspruch ist, die Dinge zu verstehen, nicht nur zu funktionieren. Mein Anspruch ist nicht, ein Arzt zu sein, der weiß, welches Medikament für welche Krankheit irgendwas bewirkt. Das ist manchmal gut, aber ich halte das viel zu gering für den Beruf als Arzt. Ein Arzt muss wissen und sein Handwerk verstehen. Und er meint auch, es zu verstehen, wenn er so auf seine Linie geht, die er gelernt hat. Aber wird er gefragt nach Ursachen, warum habe ich das? Dann hat der Arzt keine Antwort, weil wir die Antwort nie gelernt haben. In den Arztbüchern, wenn ihr durchguckt, in 90% aller Krankheiten werdet ihr finden, die Ursache ist unbekannt. Und ich möchte euch in meinen Vorträgen zeigen, dass wenn wir nur ein einziges Element im Menschen sehen würden, dann hätten wir für keine Krankheit eine unbekannte Ursache. So, das heißt, wir wüssten die Ursache, warum wir krank werden. So, deshalb möchte euch einen ganz frischen Fall oder zwei frische Fälle, die ich gestern erlebt habe, euch präsentieren und euch ein bisschen zum Nachdenken bringen. Kam gestern ein Mann zu mir, der hat eine, und ich liebe es, wenn ein Mensch viele Krankheiten hat. Nicht, weil ich die Krankheit liebe, aber an denen kann man Dinge am allerbesten sehen. Oder nicht? Hat man jemanden, der viele Krankheiten hat, kann man sehen, aha, wie und was. So, dieser Mann hatte wirklich Er war nicht sehr alt und ich male mal jetzt hier so einen Mann, malen kann ich nicht, aber ich muss immer eine Tafel benutzen. Ja. So, und der hat auch noch zwei Füße. Ja, wie soll man das malen? Ich hab's schon. Okay. Das passt nicht ganz, aber ihr versteht's, okay? Das sollen die Füße sein, okay? Also seine Beine und sein Oberkörper. So. Und jetzt, ich habe die ganze Geschichte nicht durchgenommen, weil er hat so eine Menge von Unterlagen mir gelassen und ich hatte gestern nicht so viel Zeit. Aber ich konnte zumindest ein paar Dinge von ihm erfahren, bis ich den Termin gemacht habe, wann ich ihn wiedersehe. Und der Mann bekommt etwa 2006 ein Nierenkarzinom links. Okay? 2007 bekommt er eine Entzündung in seiner Nebenhöhle auf der rechten Seite. Und diese Entzündung beweist sich als eine Krankheit, die heißt Morbus Wegener. Das ist eine sogenannte Autoimmunkrankheit. Das heißt, der Körper zerstört die eigenen Zellen. Er wird sehr krank. Er muss mit Cortison und Chemotherapie behandelt werden aufgrund dieser Krankheit. Und das kommt 2007. 2010 bekommt er eine Thrombose in seinem linken Bein, die ihm später eine Lungenembolie macht, die er, ja, hier, ja, und ich habe jetzt da nicht mehr weitergeguckt, aber der Mann hat bestimmt schon vor 2006, bevor er sein Nierenkarzinom links hatte, andere Krankheiten, andere Dinge, die darauf hinwiesen, dass etwas in seinem Leben nicht in Ordnung ist. So, für einen Arzt, der nicht guckt, wie der Mensch gebaut ist, würde er die Krankheiten nie im Zusammenhang sehen. Er würde nicht sehen, aha, das ist rechts und das ist links. Und er würde nicht wissen, dass die Nervenbahnen, ich werde es morgen Abend zeigen, wie sie verlaufen, dass das hier und die Lungenembolie perfekt zusammenpassen. Und ein Programm sind und nicht Zufall. Der Mann hat mir gesagt, er war bei vielen Ärzten und keiner konnte ihm helfen. Das heißt, jeder hat ihm irgendwas verschrieben. Man hat ihm natürlich hier sein Leben sozusagen gerettet mit den Sachen, die das Blutgerinnsel auflösen. Aber er ist nicht geheilt. Das Nierenkarzinom hat man ihm die Niere entfernt. Nach einem Jahr kriegt er das, was ihn so erschöpft. Er sagte, ich war völlig kraftlos. Man hat mich notfallmäßig behandeln müssen und hochdosiert Cortison und Chemo machen müssen. So, und dann kriegt man das irgendwie in Ordnung, dass ein allgemeines Symptom ist, und jetzt kommt die Thrombose. Und nach der Thrombose die Lungenembolie. Und das war 2010 so. Der Mann nimmt ständig seine Medikamente und er geht von Arzt zu Arzt. Er will eine Lösung haben. Wer kann sie ihm geben? Und er hat mich im Internet gefunden, auf meiner Homepage, wo ich irgendwas über Morbus Wegener erwähnt habe. Und deshalb kam er von ziemlich weit angereist. Und er hat gesagt, ich bin ein schwieriger Fall. Und ich habe gesagt, ich liebe schwierige Fälle. Weil dieser Fall für mich ist nicht wirklich schwierig. Je mehr er hat, umso leichter wird es, ihm zu erklären, warum er krank ist. Je weniger ein Mensch hat, umso schwieriger kann ich es ihm erklären. So, die Krankheit, das Erste, was ich euch vermitteln möchte, ist, die Krankheit ist kein Zufall. Sie ist ein Programm. Ich war am letzten Wochenende in Holland und dort kam ich zu einem Patienten, der hatte vor 2 Wochen die Diagnose bekommen eines Bauchspeicheldrüsenkrebses. Ihr wisst, wo die Bauchspeicheldrüse etwa sitzt. Und er hat von nichts gewusst. Und als man ihn untersuchte, war er in der Leber schon hineingewachsen. Das heißt, die Ärzte haben ihm gesagt, wir können für Sie nichts mehr tun. Nach allen Angaben ist ihr Leben noch Monate lang. Der Mann ist 71 Jahre. Und ich war sehr froh, dass ich ihm begegnet bin, weil ich habe ihn gefragt nach seinen anderen Krankheiten, die vor einem Pankreaskarzinom auftreten. Und er erzählte mir, dass er seit 11 Jahren Fußschmerzen hat. Seit 11 Jahren Fußschmerzen in beiden Füßen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welche anderen Symptome da noch waren, außer den Fußschmerzen, weil, versteht ihr, bis wir eine schwere Krankheit bekommen, aufgrund einer gewissen Ursache, dann haben wir kleine Krankheiten. Aber die kleinen Symptome achten wir ja nicht. Nicht, wenn man jemand sagt, naja, ich habe Rückenschmerzen, das ist normal. Nicht, es kommt von meiner Haltung. Nicht, ich hatte heute ein junges Mädchen, 22 Jahre alt, und sie hat, seitdem sie 16 ist, Schmerzen in ihrem Brustwirbelbereich. Sie sagt, naja, ich bin an der Kasse und ich mache immer diese Bewegung. Oh, die Bewegung macht stark, die macht doch nicht den Schmerz. Ja? Und wenn sie Gymnastik macht, geht es ihr besser. Kann man das nachhallen ein bisschen? Muss ich irgendwo anders stehen? Stehe ich zu nah an der Ding? Okay. Und so habe ich ihr gesagt, das passt nicht zusammen. Aber wir sehen halt diese Dinge und sagen, naja, das ist normal. Hat eine Frau Menstruationsschmerzen, sagt man, das ist normal. Aber Schmerz? Bei der Geburt ja, ansonsten ist es nicht normal. Schmerz haben wir, dass wir ihn nicht haben. So, dieser Mann hat also Fußschmerzen vor 11 Jahren bekommen. Und was haben ihm die Ärzte gemacht? So, der Orthopäde guckt natürlich auf die Form seiner Schuhe und legt ihm irgendwas ein und macht irgendwelche Sachen. Der Rheumatologe, der nimmt irgendwelche Blutparameter ab. Und beide gucken sie auf seine Füße. Fehler oder kein Fehler? Ärztlicher Kunstfehler oder nicht? Ich möchte euch jetzt zeigen, dass es nicht gut ist, auf die Füße zu gucken, wenn die Füße wehtun. Weil die Füße sind nicht selbstständig. Wusstet ihr das? Wenn die Füße einen Schmerz haben, dann tun sie das nicht, weil sie Lust haben. Aber so machen wir es. Hätte man ihm damals vor 11 Jahren gesagt, woher seine Fußschmerzen kommen, dann bin ich heute sicher, hätte er seinen Pankreaskarzinom nie bekommen. Weil er hätte das Problem, die Ursache seiner Krankheit behoben und die schwerere Krankheit wäre nicht gekommen. Aber wir ignorieren die Symptome des Körpers und sehen sie nicht im Zusammenhang. Deshalb sind wir blind. Ich sage euch die Geschichte der Frau von gestern. Sie ist 46 Jahre alt. Und dann fange ich dann mit dem Thema an. Sie hatte eine sehr schöne Geschichte. Das heißt, sie hat seit 4 Monaten eine Nebenhöhlenentzündung, die nicht so wirklich heilt. Und gleichzeitig oder fast gleichzeitig mit der Nebenhöhlenentzündung bekam sie so einen Ausschlag zunächst auf der rechten Seite ihres Gesichtes und jetzt seit einigen Tagen auch auf der linken Seite. So ganz so wie ein Spiegel verkehrt, ja, auf beiden Seiten. Und sie hatte vor allen Dingen die linke Seite, tat ihr hier über der Kieferhöhle, hatte sie die Schmerzen. Und sicherlich, wenn jemand 4 Monate was hat, was hat man dann schon mit Antibiotika behandelt und man hat schon alles gemacht, so was man rein, manche Patienten sagen mir dann, was kann man denn jetzt medizinisch machen? Weil sie denken, ich handle nicht medizinisch, wenn ich mit ihnen rede. Was kann ich tun, dass ich gesund werde? Und sie sagte es mir, bevor ich sie fragte. Sie sagte, vor einem Jahr starb mein Vater am 7. Mai an Pankreaskarzinom. Und die Diagnose wurde etwa 3 oder 4 Monate davor gestellt. Das heißt, man entdeckt diesen Tumor ziemlich spät. Er wächst einfach und macht keine Schwierigkeiten, bis er so viel gewachsen ist, dass er nur noch Schwierigkeiten macht. So, und sie sagt, er ist elend zugrunde gegangen. Und sie sagt, mich hat nicht der Tod gestört an sich, sondern wie er gelitten hat in dieser Zeit. Und jetzt ist genau ein Jahr vergangen. Und ihre Krankheit kommt, wann? Ein Jahr danach, wo sie sich erinnert an die genaue Zeitperiode, was sie erlebt hat letztes Jahr. Und wo es am schlimmsten ging mit dem Vater, wurde die Krankheit am stärksten. Jetzt, wo es zum 7. Mai zum Tode hingeht, es vermehrt sich das Gesicht, aber die Nebenhöhlen waren schon etwas besser. So, warum ist sie krank, diese Frau? Warum hat sie ihre Entzündung? Warum kriegt sie ihren Ausschlag, wenn sie zum Hautarzt geht, dann sagt er, ja, probieren wir mal vielleicht diese Salbe oder wir haben vielleicht einen Namen für das Ding. Aber warum es kommt? Wer soll es wissen? Der Mensch ist doch so komplex gebaut. Wer soll es ergründen, wie das Ganze vonstatten geht? Ich möchte euch sagen, dass das Ergründen nicht wirklich so schwer ist, wie wir es vermuten. Was ich euch klar machen möchte heute Abend als erstes ist, das Leben des Menschen ist in einem Rahmen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht man vielleicht nicht so gut. Sieht man es damit besser? Okay. Das Leben des Menschen ist in einem Rahmen. Und ich nenne das hier das Gesetz des Lebens. Wenn wir uns innerhalb dieses Rahmens befinden, wie sind wir dann? Sind wir gesund? Innerhalb des Gesetzes des Lebens gibt es nur Gesundheit. Wenn Krankheit ein Programm ist, dann muss sie gesetzlich geregelt sein. Weil es gibt kein Programm, das nicht nach einem Gesetz funktioniert. Und es gibt nichts im Menschen, das nicht gesetzlich geregelt ist. So, deshalb ist es entscheidend, dass wir verstehen, es gibt ein Gesetz. Wenn das befolgt wird, läuft das Leben problemlos. Was passiert, wenn wir an den Rand des Gesetzes kommen? Das heißt, wenn wir hier so ein bisschen an den Rand stoßen. Ihr wisst, wenn es gibt ja diese elektrischen Zäune für die Tiere. Ja? Und die Tiere wissen die Grenze. Warum? Die Erfahrung. Weil wenn sie da hinkommen, dann tut es weh. Es tut sich was. Haben wir auch sowas in unserem Leben? Ja oder nein? Wenn wir an die Grenze des Gesetzes des Lebens kommen, gibt es ein Signal? Ja, was für ein Signal gibt es, wenn wir zum Beispiel, wir haben ja hier die Vorgabe der Temperatur, dass wir bei 37 Grad Celsius funktionieren. So, wenn wir an den Rand kommen, zu einer Seite, was passiert? Dann haben wir, ja, ist es warm, ja? Es ist heiß, kann man sagen, okay? Wenn etwas heiß ist, wie fühlen wir uns? Ja, wir sehen, wir sind an der Grenze, wir sollten doch etwas tun, um wieder dort zu sein, wo wir uns wohlfühlen. Und wenn wir in die andere Seite gehen, dann frieren wir. Und wenn wir frieren, was machen wir? Machen? Dann wärmen wir uns, dass wir wieder zurückkommen. So ist das mit Hunger, mit Durst, ja? Mit allen Dingen, die das Gesetz des Lebens fordert. Wenn wir an die Grenze kommen, dann warnt uns das System. Da gibt's kommt ein Gefühl, ein Beep geht an. Und wir wissen, aha, es ist doch besser hier zu sein, wie hier. Ja? So, wir werden noch nicht krank, wenn wir an der Grenze sind. Weil wir essen ja, oder? Und dann fühlen wir uns wieder wohl. Wir ziehen uns an oder ziehen uns aus oder kühlen, was auch immer wir tun. Wir kommen wieder in das Wohlbefinden hinein. Aber was passiert, wenn wir diese Grenze noch weiter nach außen gehen? Wenn wir jetzt sagen, hier, neulich kam eine Patientin zu mir, die hatte ihr Kind in der Sonne, sagte, es hat einen Sonnenstich. Ja, nicht? Wir können also, wenn es heiß und heiß und heißer wird, was passiert? Wir verlieren Wasser, nicht? Und irgendwann mal können wir was? Erstmal werden wir krank. Und was folgt danach? Folgt der Tod. Und das kann man in beide Seiten tun. Ja, hier haben wir Krankheit. Aber hier gibt es den Tod. Von der Krankheit können wir wieder zurückkommen ins Gesetz. Können wir wieder zurückkommen. Aber vom Tod, dann ist alles vorbei. Bei manchen Krankheiten können wir nicht mehr zurückkommen. Ja? Nicht bei jeder Krankheit können wir zurückkommen. Wenn wir Alzheimer haben, können wir nicht mehr zurückkommen. Ja? Es gibt gewisse Dinge, da können wir nichts mehr ändern in unserem Leben. Deshalb ist es gut, im Voraus diese Dinge so zu tun, dass man innerhalb des Gesetzes des Lebens ist. So, ist Ihnen dieses Gesetz bekannt? Was Sie dürfen und nicht dürfen?
Ist das in einem Satz zu fassen?
Man könnte es in einem Satz fassen, ja. Man könnte es. Weil Gesetze der Natur sind in ihrer Natur sehr, sehr einfach. Aber wir leben ja heute in einer komplexen Welt, sagen wir. Deshalb können wir einfache Dinge, wie so ein kleines Naturgesetzchen, das alles regelt, nicht mehr sehen. Und ich möchte euch heute Abend zwei oder ein Gesetz letztendlich erklären, dass wenn ihr dieses Gesetz versteht, aufgrund dieses Gesetzes so viel Information schon aus eurem Leben aus- oder einschließen könnt, sodass ihr nicht mehr der Idee von Google, ja, kennt ihr Google? Das ist ja heute die, ich sage immer, die Bibel der Menschheit. Ja, so, wenn du was wissen willst, dann geh auf Google. Wir müssen heute keine Bibliothek mehr suchen. Wir gehen in die Suchmaschine und die einen, die protestieren gegen Google, die nehmen dann Firefox oder was auch immer, Safari. So, wichtig ist es, dass wir verstehen, dass wer sagt uns, was ist richtig? Wo können wir denn finden, dass was stimmt oder nicht stimmt? Stellt euch vor, ihr habt eine Krankheit und ihr geht zum Doktor und ihr sagt, oh, das ist ein Tumor, den müssen wir operieren. Ja? So. Und dann geht ihr noch zum anderen Doktor, der sagt, das müssen wir nicht operieren. Dann geht ihr noch zum Heilpraktiker, der sagt, ich habe dieses Wässerchen. Und dann vielleicht kommt einer noch zusätzlich zu mir und ich sage, ja, Sie haben das Wässerchen ganz anders. Und das, was macht der arme Kerl? Was macht er? Auf wen kann er sich verlassen? Und er muss irgendjemandem glauben, wisst ihr das? Und er muss es blind tun. Er kann natürlich nach dem Mehrheitsprinzip sagen, naja, die meisten sagen das. Aber all seine Entscheidungen wird er nicht tun, weil er etwas weiß, sondern weil er etwas glaubt. Und er muss sich dem, was er annimmt, letztendlich fügen, weil er kann es ja wie viel nachprüfen? Gar nicht. Das ist eine schlimme Situation, in der wir sind, glaubt es mir. Sehr unangenehm, dass du jemandem etwas glauben musst, ohne es nachprüfen zu können, ob es wirklich so ist oder nicht. Ist für mich sehr unangenehm. Deshalb möchte ich ein System haben, und ich denke, die Natur offenbart uns das und zeigt es uns, ein System, wo wir die Dinge nachprüfen können, ob das, was ein Arzt uns sagt, auch stimmt. Aber wir können es nur nachprüfen, wenn wir es aufgrund eines absoluten Gesetzes tun, das nämlich unveränderbar ist. Und wie sind Naturgesetze? Veränderbar oder nicht veränderbar? Könnt ihr? Es gibt keine Naturgesetze, die eine Ausnahme einschließen. Kein einziges. Naturgesetze sind unveränderbar. Das ist ganz wichtig, weil wenn die Naturgesetze veränderbar wären, dann wäre ich heute nicht mit dem Flugzeug nach Berlin geflogen von Frankfurt. Wisst ihr das? Wieso wäre ich nicht geflogen? Ja, woher soll ich sicher sein, dass ich ankomme? Nicht? Woher soll ich nicht wissen, dass plötzlich dich das Gesetz der Natur, ja, das aerodynamische Gesetz, Gravitation und was auch immer, es ist ja nur ein einfaches Gesetz, was das Flugzeug da in der Luft hält. Luft nach oben, Luft nach unten. Das ist alles. Und nach links und nach rechts. Das ist nicht kompliziert. Aber dieses Gesetz wird nie versagen. Das Flugzeug ja, der Pilot auch. Deshalb fällt er ja auch runter, wenn er dem Gesetz nicht mehr entspricht. Das Gesetz selbst, da können wir machen, was wir wollen. Deshalb, die einzige Sicherheit für unseren Verstand ist, etwas zu haben, was wir gesetzlich prüfen können. Nämlich Gesetz ist nicht veränderbar. Und weiß ich das Gesetz, kann ich jede Information anhand des Gesetzes erwägen und schauen, ob sie stimmt oder nicht. Und ich sprach gestern mit einem meiner Lieblingspatienten. Er ist ein Kollege, er ist Arzt und er ist auch Philosoph und Soziologe, ist Professor, Doktor, Doktor. Und wir haben so geredet. Und ich habe ihm versuche das schon lange, ihm eine gewisse Dinge zu erklären. Aber er ist auf einer Ebene und ich bin auf einer anderen Ebene. Dann trifft man sich nicht wirklich, oder? Auf zwei unterschiedlichen Ebenen spricht. Und es gibt eine Ebene, wo wir völlig aneinander vorbeireden können und jeder hat Recht und keiner kann etwas sagen. Aber dort, wo die Ebene des Gesetzes ist, dort kann keine Meinung mehr was verändern. Und so habe ich ihn gestern auf dieses einfache Gesetz hingewiesen und ich war so dankbar, er hatte kein Argument dagegen. Das heißt, er hatte gesagt, ja, wenn Sie das so sehen, da haben Sie natürlich völlig recht. Und ich sagte, wow, wie gut. Auf dem Gesetz gibt es keine Diskussion. Wo es ein Gesetz gibt, gibt es keine Diskussion. Und ich möchte euch dieses Gesetz erklären. Ja, ich kann das, ich denke, das Schema, das hätten wir da hinhängen können, aber das ist jetzt heute Abend nicht so wichtig. So, wir haben im Menschen oder alle Natur, und ihr seht, wir haben ja hier schöne Blumen. Ich habe heute Morgen auch im Wald, also auf der Wiese, Narzissen gefunden. Ja, ich war so dankbar. Ich konnte meiner Frau einen großen Strauß wilde Narzissen bringen. Die riechen wirklich gut. Sagt man das so, Narzissen, ja? Auf Deutsch auch? Gut. Und die Blumen, ja, und alles, was in der Natur steht, welches ist das Grundbauelement der Dinge in der Natur? Wir können natürlich zum Atom gehen, aber nehmen wir an, in der Natur, was ist das Grundelement?
Die Zelle.
Die Zelle, okay? So, das Grundelement, naja, die Farbe. Das Grundelement ist die Zelle. Okay? Die Zelle hat mehrere Teile, ja? Und vor allen Dingen hat sie einen Zellkern. Der muss nicht immer in der Mitte stehen, der kann irgendwo sein, aber er ist da. Und was beinhaltet der Zellkern? Der Zellkern hat unsere genetische Information oder unsere Erbinformation und die sagen wir, das sind Gene. Ja? Okay? Die sind also alle im Zellkern. Wer steuert die Zelle? Der Kern. Okay? Wir haben in der Natur immer eine Hierarchie der Steuerung. Das ist ein wichtiges Prinzip. Es gibt immer eine Hierarchie der Steuerung. So, die Zelle ist der Grundbaustein, das Gen macht, dass die Zelle funktioniert. Glaubt ihr, wir können in der Wissenschaft erklären, wie eine Zelle funktioniert? Nein. Wir haben so manches entdeckt, wir wissen so manches, aber vieles, vieles bleibt offen. Eine Zelle ist so komplex gebaut, dass wir mit unseren ausgebauten Computern und was auch immer, Mikroskopen und Beobachtungsweisen sie dennoch nicht ergründen können. Aber das, was wir ergründen können, ist ja auch ausreichend. Die Frage, die sich stellt für mich, ist nicht, wie die Zelle letztendlich funktioniert, das mag meinen Verstand übersteigen. Die Frage ist, kann die Zelle in sich selbst existieren oder nicht? Kann ein Einzeller in sich selbst existieren? Ich weiß, die Frage ist etwas schwierig, wie ich sie stelle, aber ich weiß nicht, wie ich sie sonst stellen soll. Ich kann euch einmal fragen, kann dieses Mikrofon in sich selbst etwas tun? Ja oder nein? Die Zelle ist ein System wie das Mikrofon. Und das ist das Wichtige, dass wir verstehen, keine Zelle kann in sich selbst existieren. Sie braucht eine Zufuhr. Und die Zufuhr ist zusammengefasst Energie. Die Energie ist in jedem System extern. Einverstanden? Könnt ihr irgendein System auf dieser Welt bringen, lebendig oder nicht lebendig, das die Energie in sich selbst trägt? Das heißt, es lebt aus der eigenen Energie. Wir haben auf dieser Welt das Prinzip immer so, dass die Energie einem System von außen zugeführt werden muss. Deshalb das erste Gesetz, was wir merken müssen, wenn wir wollen, es ist ganz wichtig, Gesetz des Lebens. Nummer eins. Und es ist wirklich an der Basis, das Leben ist abhängig okay. Dadurch, dass kein System seine eigene Energie produzieren kann, um daraus zu leben. Es kann Energie für jemand anders produzieren, aber für sich selbst nie. Und die kann es auch nur produzieren, wenn es selber eine Energie hat, die ihm gegeben wird. Habt ihr das verstanden? Ja? So, das Auto kann von alleine ohne Sprit fahren, ja oder nein? Kann dieses Mikrofon je etwas tun ohne Batterie? Ist die Batterie extern oder intern? Das ist immer extern. Das Mikrofon hat selbst keine Batterie, es kann keine Batterie erzeugen, damit es sich selbst den Strom gibt, damit es funktioniert. So, die Energie für jedes System ist extern. Deshalb ist die Frage, kann sich die Zelle aussuchen, mit welcher Energie sie lebt? Das heißt, hat die Zelle eine Wahl oder hat sie keine Wahl? Ich erzähle euch mal ein Experiment. Einer meiner Jungs kam zu mir und sagte, die Zelle kann wählen. Und er brachte mir ein Experiment von Bakterien, die eine gewisse Zeit lang auf einem Nährboden nicht wuchsen. Aber nach einer Weile wuchsen sie auch auf dem Nährboden, auf dem sie bis dahin nicht wuchsen. Bakterien sind ja Einzeller, nicht? So, das heißt, das Bakterium, was hat es getan? Es hat sich seine Energiequelle ausgesucht. Ja? Das wäre fördergründig der Schluss. Aber lass uns mal sehen, die Bakterie braucht Zucker, ja? Glucose. Wenn die Bakterie Glucose braucht, hat der Boden Glucose oder hat er nicht? Damit sie leben kann. Muss er Glucose haben oder muss er nicht haben? Er muss Glucose haben. Aber er hat die Glucose in einer Form, wo das Bakterium noch kein Enzym hat dafür, es zu spalten. Dasselbe ist im menschlichen Wesen auch. Wir haben Anlagen, dass wir ein Enzym machen können, damit wir aus einer Nahrung etwas rausholen können oder nicht. Und wenn wir unseren Körper gewöhnen mit einer gewissen Nahrung. Ich bin zum Beispiel vegan. Wenn ich jetzt Fleisch essen sollte, dann kann mein Körper es gar nicht verwerten am Anfang. Er muss erst diese Enzyme, die dafür notwendig sind, es zu verdauen, bilden, weil er hat sie nicht mehr. Der Körper ist ökonomisch gebaut. Er hat nur das, was er wirklich braucht in dem Moment. So, es mag eine Zeit lang dauern, bis sich das Enzym bildet, was ja in der Natur so ist. Aber das Bilden eines Enzyms ist keine Adaption, ist ein ganz natürlicher Vorgang. Der Boden braucht Glukose. Wenn keine Glukose drauf ist, dann können Sie ein Bakterium dahin tun, wie viel Sie wollen. Und hätte es keine Möglichkeit, aus dem Boden ein Enzym zu machen, das diese Glukose oder das es in der Anlage hat, dass es diese Glukose spalten kann, dann würde es dort nie wachsen können. Deshalb lasst uns die Dinge immer genau angucken. Eine Zelle, wenn sie Glukose braucht, dann muss sie Glukose kriegen. Das heißt, kann sich die Zelle aussuchen, mit was sie funktioniert, oder kann sie es nicht? Ich möchte so ein ganzes Ja oder ein ganzes Nein. Kann sie oder kann sie nicht? Es ist immer noch gemischt. Meine Lieben, kann sich ein Auto aussuchen, mit was es fährt? Oh, da sind wir ganz klar. Aber wisst ihr, dass das Auto und die Zelle vom Bauprinzip identisch sind? Das heißt, vom Gesetz, das es steuert. Die Zelle ist lebendig, das Auto nicht. Aber die Energie, die das Auto braucht, ist von außen und das Auto kann es sich nicht aussuchen. Deshalb kann sich auch die Zelle die Energie nicht aussuchen. Es muss genau das sein, wofür sie gemacht ist. So, die Abhängigkeit, ist sie relativ oder absolut? So, die Abhängigkeit ist absolut. Wäre die Abhängigkeit nicht absolut, könnte sich die Zelle ihr Bedürfnis aussuchen, dann wäre keine Krankheit auf dieser Welt. Weil dann könnte sie sich denken, wenn ich keinen Sauerstoff habe, nehme ich Stickstoff. Und wenn ich keinen Stickstoff habe, nehme ich Kohlenstoff, Wasserstoff, was auch immer. Es wäre alles möglich, alles wäre relativ. Aber glaubt mir, eine menschliche Zelle und eine Tierzelle eines Wirbeltiers oder ich sag mal Mammals, Säugetiers, braucht immer Sauerstoff und wird ohne Sauerstoff nie funktionieren können und kaputt gehen. Die Pflanze, was für ein Gas braucht die Pflanze? Sie braucht Kohlendioxid und sie wird mit Sauerstoff nicht auskommen. Ja? So, wir können der Pflanze Sauerstoff geben, wie wir wollen, sie wird es nicht verarbeiten können, aber geben wir und machen ihr das Kohlendioxid, daraus lebt sie. Das ist das, was ihr die Energie gibt. So, die Frage ist, kann sich die Zelle ihr Grundbedürfnis, weil das nennt man hier Grundbedürfnis, kann die Zelle ihr GB aussuchen? Die Antwort ist nein. Ist auch die Menge des Grundbedürfnisses festgelegt? Was denkt ihr? Auch die Menge ist festgelegt. Woher wissen wir, dass die Menge festgelegt ist? Wir sterben ja noch nicht, wenn wir in den Mangel kommen. Aber wir spüren den Mangel. Wir sehen, dass die Pflanzen, wenn sie kein Wasser haben, was passiert? So, das heißt, es ist eine Menge festgelegt. Das Grundbedürfnis und die Menge, damit etwas gut funktioniert, ist hundertprozentig absolut festgelegt und nicht veränderbar. So, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist ein fundamentales, nicht veränderbares Grundgesetz des Lebens, aus welchem wir alle anderen Dinge ableiten können. Ich möchte eine Ableitung machen, eine erste. um zu sehen, ob ihr das erste Grundgesetz verstanden habt. Die Frage ist, man kann sagen 1a, ja, ich habe das früher als 2, aber es ist im Prinzip alles auf dieses aufgebaut. Die Frage ist, kann sich die Zelle selber schaden? Machen wir so. Wer ist für Ja? Die Hand hochheben. Oh, so wenige? Wer ist für Nein? Oh, schon ein paar mehr, aber nicht die alle. Okay. Zuerst die Nein gesagt haben. Warum nicht?
Der Schaden kommt immer von außen.
Warum nicht? Ich möchte, die Schaden kommt von außen ist richtig, aber warum kann sich die Zelle nicht selber schaden? Das ist einmal richtig, sicherlich, aber dafür braucht sie auch Energie. Sie hat eine Richtung angegeben. Warum kann sie nicht schaden? Bitte guck doch dieses Bild an.
Sie funktioniert nach dem Gesetz.
Ja. Fragen wir mal am Auto. Kann sich das Auto selber schaden? Kann sich das Auto sehen, selber eine Delle machen? Ja oder nein? Ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Warum kann das Auto sich keine Delle machen? Es kann sich erstens nicht fahren. Warum kann es sich nicht fahren? Nun, das Auto hat niemand, der es fährt. Richtig. Es muss jemand die Energie zuführen, dem Auto, damit es fährt. Ja? Das heißt, ich muss den Zündschlüssel, das Ganze muss, ja. So, kann sich die Zelle selber schaden? Warum kann sie nicht? Sie hat keine Energie. Wie soll jemand, der keine Energie hat, sich das was antun können? Ist das möglich? Aber ihr seht, wie schwierig das ist, weil diese Ableitung, und ich erfahre das ja immer wieder, und bin ja auch noch nicht seit dem Langen auf diese Sache gekommen, ja, dass ich das verstehe. Und das habe ich meinem Kollegen vorgelegt heute und gestern und habe ihm gesagt, weil er kam, wie entsteht Krebs? Was ist das Problem des Krebses? Wie entsteht er? Woher kommt er? Die Zellen und Arten, aber wieso? Woher kommt die Entartung? Von intern oder von extern? Was glaubt die Medizin? Es sind doch die Gene, oder nicht? Wer macht denn den Krebs? Wer macht die Krankheit? Nicht die Gene?
Mutationen, und die aber passieren durch äußere Einflüsse.
Okay. So. Wer macht die Krankheit? Ich habe meinem Kollegen gesagt, der sagt, naja, die Zellen und Arten, die Krebszelle. Und wir müssen verstehen, dass die Krebszelle etwas tut, was von außen ihr angetan wurde. Weil wenn es stimmt, dass die Zelle in sich selbst keine Energie hat, um zu existieren und etwas zu tun, wie viel Energie haben die Gene? Null Energie. Ihr seht also, wir können die Krankheit mit der Genetik nicht erklären. Wir haben nämlich selbe Gene, unterschiedliche Krankheiten. Wir können die Krankheit mit den Genen nicht erklären, weil die Gene sind das erste oder das zweite Glied in der Kette. So, was ist das Erste? Die Energie ist das erste Glied. Die Energie stößt das Gen an und das Gen nimmt dann den Rest der Energie und, und steuert den Rest der Zelle. So, der Anfang ist die Energie auf das Gehen. Und hat das Gehen eine gewisse Energie und wird angezündet, dann nimmt es auch Energie und macht dann, dass die Zelle das tut, was ihm das Erbmaterial befiehlt. So, die Hierarchie ist ganz klar. Wenn ich Brustkrebs wissen will, woher es kommt, wo muss ich hingucken? Wo muss ich hingucken? Hierhin oder hierhin? Ich muss also gucken, was passiert hier. Aber wo guckt unsere Forschung hin? Die guckt auf die Zelle. Wir können die Zelle umdrehen und nochmal umdrehen und uns angucken, wie viel wir wollen. Sie kann uns immer nur anzeigen, ob sie richtig funktioniert und Schaden hat. Mehr kann sie nicht. Sie ist nämlich Effekt, nicht Ursache. Sie ist die zweite Kette im System. Und in der ganzen Medizin gucken wir uns nur das an. Deshalb, wenn der Fuß wehtut, wo gucken wir hin? An Fuß. Wenn das Ohr wehtut, dann kommen, wollen die Leute, dass ich ins Ohr gucke. Aber wisst ihr, in den meisten Ohren müsste ich nicht hineingucken. Ich weiß auch so, wo es herkommt. Aber ich gucke um meines Patienten Liebe willen. Weil der freut sich, wenn ich ihm sein Ohr gucke. Weil er denkt, naja, der Doktor zeigt Interesse an meinem Ohr. Aber es ist mir schon passiert, dass ich nicht geguckt habe. Und dann habe ich gehört von anderen, der Doktor, der erzählt mir eine Stunde was. Aber in mein Ohr hat er nicht geguckt. So, ich gucke in die Ohren. Ja, also wenn der kommt mit Ohrenschmerzen, ich gucke mir sie an. Aber ich bleibe nicht beim Ohr. Weil das Ohr kann mir nur sagen, naja, es ist alles okay oder es ist nicht alles okay. Aber mehr kann mir doch das Ohr nicht sagen. Ich hatte Anfang dieses Jahres einen Patienten, 42 Jahre alt, und er kam zu mir wegen Schnarchen. Und er hatte noch Allergien daneben und ein paar andere Sachen. Und ich gucke mir ja immer alles an, alle Symptome zähle ich auf. Und ich habe ihm gesagt, wir müssen etwas an der Energie tun. Sein Körper bekommt etwas Falsches zu essen. Aber nicht zu essen an Nahrung, sondern wir werden uns noch gucken, welches die Hauptenergie ist für das Gehen. Wisst ihr, welches das ist? Es ist das Denken, es sind die Gedanken. Wir werden auch sehen, wie das funktioniert mit dem Gehen. Und so habe ich ihm gesagt, er müsste etwas in seiner Zentrale verändern. Die Energiezufuhr richtig tun. Und so manchmal überfordere ich meine Patienten damit. Weil die kommen zum Doktor und sagen, naja, haben Sie eine Schraube, irgendetwas und... Aber wisst ihr, das geht nicht. Wenn wir mit der Natur gehen wollen, dann müssen wir an den Ursprung der Dinge gehen und sagen, aha, das Problem liegt nicht am Hals, nicht in der Nase, sondern das Problem liegt eine Etage höher. Naja, der Patient hat mir gerade jetzt, hat mir einen Fax geschickt, weil er mit meiner Behandlung nicht zufrieden war. Weil er ist jetzt, nach zwei Tagen, nachdem er bei mir war, ist in die Klinik gegangen, in die HNO-Klinik. Und die haben ihn natürlich richtig behandelt. Die haben seine Nase sofort operiert und dann in einer zweiten Operation seinen Zungengrund radiert. Und kürzer, also, ja, die Mandel dort etwas mit dem Laser nach unten, damit, wenn er in der Nacht schläft, es nicht mehr so eng ist. Und siehe dann, der Mann schnarcht nicht mehr. Und er schreibt mir, das ist die richtige Behandlung. Und ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich ihm antworten werde. Aber ich musste nur staunen, wie viel Unkenntnis ein Mensch hat. Wisst ihr, es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Natur wird er nicht betrügen können. Entweder wachsen ihm die Mandeln nach oder die Nase wächst zu. Irgendetwas wird passieren. Er wird nicht davonkommen. Er wird einfach nicht davonkommen. So, er tut mir leid. Er darf das tun. Aber er ist getäuscht, weil wir wollen ein sofortiges Wegtun. Und dann finden wir die, die an uns etwas herumbasteln, die Superärzte. Und ich sage meinen Patienten, schauen Sie, ich kann für Sie nichts tun. Alles, was ich tun kann, ist Ihnen erklären, was Sie tun müssen. Aber das garantiert Erfolg und der bleibt. Weil wenn ich die Nase nur weitermache und gegen die Natur angehe oder den Zungengrund schleife, dass er nicht mehr so dick ist, sondern dünner, glaubt ihr, dass wir ohne Konsequenzen in die Natur eingreifen können, ohne dass sie dafür sich rächt? Es gibt es nicht. Wir müssen die Natur entweder verstehen oder wir zerstören uns. Ich wäre natürlich froh, hätte der Mann den Mut, wenn er wieder schnarcht, zu mir zu kommen. Es kann nicht ein paar Jahre dauern, das geht meistens nur Monate oder Wochen.
Also hier hat es ein paar Jahre gedauert, ja. Aber er schnarcht wieder.
Okay. Ja. So. Das heißt, es ist nicht klug, nicht zu wissen, was man tut, oder? Wäre doch besser, wenn man weiß, was man tut. Wenn man nicht blind sagt, na, die Nase ist schief, hier, machen Sie gerade und dann ist alles gut. Der Hals ist zu dick gewachsen, wir schleifen ihn, dann ist wieder alles gut. Es funktioniert so nicht. Die Zelle kann sich selber nicht schaden, weil sie keine Energie hat. Und wenn die Zelle geschädigt ist, Schnarchen ist ein Zellschaden, ja oder nein? Ist Schnarchen ein Zellschaden oder nicht, meine Lieben? Natürlich ist ein Zellschaden. Was passiert beim Schnarchen? So, woher entsteht die Erschlaffung? Was ist der Muskel? Ist der Muskel selbstständig oder ist er ein Sklave? Was ist der Muskel? Ein absoluter Sklave. Er kann nichts tun, außer auf Befehl. Und wer gibt ihm den Befehl? Wer? Der Nerv. Der Nerv gibt ihm den Befehl. Und woher entstammt der Nerv? Der entstammt von unserer Hirnrinde. Und wer gibt dem Nerv die Aktion, dass er was tut? Das werden wir morgen sehen, wenn wir uns ein bisschen mit dem Hirn des Menschen beschäftigen. Dass wir verstehen, Schnarchen ist ein Zellgeschehen. Der Muskel wird einfach gelähmt. Der Nerv von oben hier sagt Pause und dann hängt er. Und dann dreht man sich im Bett und dann ist er halt im Weg. Er schläft halt so. Würde aber das Gehirn intakt sein, ja, dann würde es den Muskel unseres Gaumens schlaff halten. Das heißt, er wäre genauso wie am Tag. Ja, und er wäre in jeder Position. Wisst ihr denn, wenn der Gaumenmuskel gelähmt ist, und ich hatte das mal bei einem Schaden eines Mannes, es war so beeindruckend, er kam zu mir vom anderen Doktor geschickt und er sagte, der hat etwas mit seiner Sprache, aber ich hörte nichts. Er saß vor mir, ich habe in meinen Mund geguckt und alles. Ich habe nichts gefunden. Und dann kam er am nächsten Tag, oder ich weiß nicht, wie es war, und er sagt, naja, ich habe das Problem nur im Liegen. So, dann legt man ihn hin und plötzlich ist die Sprache klossig, weil der Gaumenbogen ist gelähmt, so der Muskel ist schlaff. Aber in aufrechtem Zustand fällt er halt natürlich nach dem Gesetz der Gravitation genau in die Mitte. Aber legst du ihn links, fällt er links. Legst du ihn rechts, fällt er rechts. Legst du ihn nach hinten, verschließt er hinten den Gaumen. So, der Muskel ist ein Sklave des Nerven. Wir dürfen den Muskel nicht schuldig sehen oder die Mandel oder die Nase. Wisst ihr, die Nasenmuscheln werden nur dick, weil ein Nervensystem es ihm befiehlt. Die Füße tun nur weh, weil oben in der Hirnrinde ein Befehl gegeben wird. Weil der Fuß hat ja keine Energie, dass es weh tut. Und dort, wo Schmerz ist, muss Energie sein. Oder zumindest Energie gewesen. Ja, wo man sich verbrannt hat und so weiter. Ja? Deshalb ist es so entscheidend, dass wir das richtig verstehen. Die Sache kommt nach einem klaren Gesetz. Und wir müssen dieses Gesetz verstehen. Wenn wir eine Sache im Körper haben, ist der Körper nie daran schuld. Das heißt, er ist nicht verantwortlich dafür. Schuld ist noch eine andere Frage. Der Körper ist nie verantwortlich, dass er krank ist. Das Auto ist nie verantwortlich, dass es gefressen wird oder zerstört. Ja oder nein? Ein Holz ist nie verantwortlich, dass es kaputt geht. Es gibt nichts in der Natur, was verantwortlich ist, dass es, was Zellen anbelangt, dass es sich selbst zerstört. Nur der Mensch und das Tier zerstören sich selbst, weil sie haben in sich selbst eine Energiequelle oder besser gesagt etwas eingebaut, was für das hier Energie ist. Das ist Denken. Darüber werden wir morgen sprechen. Ich möchte euch nicht ohne eine Hausaufgabe nach Hause gehen lassen. Ich denke immer, eine Hausaufgabe ist gut, oder nicht? Vor allen Dingen ist es ja eine leichte Hausaufgabe. Ich möchte euch bitten, dass ihr bis morgen Abend, wenn ihr wollt, aufschreibt auf einen Zettel. Wir können ja dann die Zettel vielleicht einsammeln, ohne Namen. Einfach sehen, wie viel von uns wissen, was unsere menschliche Zelle braucht. Ja? Welche sind die Grundbedürfnisse der menschlichen Zelle? Ja, welche sind die Grundbedürfnisse der menschlichen Zelle? Und ich gebe euch einen Hinweis. Es gibt nicht mehr wie 7. Es sind also nur 7. So. Welches sind die Grundbedürfnisse der menschlichen Zelle? Weil wir müssen uns nicht mit der Zelle beschäftigen. Die ist viel zu komplex, da verlieren wir uns, das werden wir nicht schaffen. Aber mit der Energie, wenn es nur 7 sind, übersichtlich oder nicht übersichtlich? Ja, das kann schon ein Kind am gewissen Alter, ist übersichtlich. Die Energiezufuhr zur Zelle ist eine übersichtliche Sache und sie steuert das Leben. Deshalb, wenn ich einen kranken Menschen habe vor mir, glaubt mir, wie ich euch gesagt habe, ich gucke mir natürlich seinen Körper an, dass ich sehe den Schaden in der Zelle. Aber ich werde die Ursache nie in der Zelle suchen, weil dort ist sie nicht. Ein energieloses System kann sich selber nicht kaputt machen. Bitte schön. Es ist von außen. Doch, es ist schon die Zelle, das ist eine gute Sache. Ich habe das manchmal in meine Vorträge eingebaut, um noch grundsätzlicher zu sein, aber die Zeit. Die Zelle, ist sie abhängig von Druck? Ja. Ja oder nein? So, ich gucke natürlich, wenn ein Patient zu mir kommt, hat Kopfschmerzen. Dann gucke ich, hat er eins auf den Kopf gekriegt oder nicht? Ja? Dann sind die Kopfschmerzen ja ganz leicht erklärbar. oder hat er einen Bluterguss irgendwo. Ja, die Zelle ist abhängig von Druck. Sie ist auch abhängig von Temperatur. Ja, ist jetzt jemand nicht mit verbrannt oder vereist? Ja, all diese Dinge, die gucke ich mir natürlich vorher an. Aber auch das sind externe Dinge für die Zelle. Ja, so, sie sind, das Prinzip ist allgemein. Es muss immer allgemein sein. Ja, sonst ist es ja kein Gesetz. So, der Schaden an der Zelle kommt immer von außen. Ob jetzt nur durch Druck, durch Temperatur oder durch mangelnde Energie oder falsche Energie. Ja?
Aber dann kann ich ja meinen Beinbruch jetzt nicht mit meinen Gedanken beeinflussen.
Nein, natürlich nicht.
Okay.
Die Gedanken steuern nicht, was der andere tut, oder?
Was ist mit dem Faktor Verschleiß?
Okay. Die Frage ist, was ist mit dem Faktor Verschleiß? Jetzt müssen wir uns fragen, gibt es einen Verschleiß? Oder gibt es ihn nicht in der lebendigen Zelle?
Wir werden alle alt.
Nun, ist Altern Verschleiß? Also Altern ist kein Verschleiß, meine Lieben. Wir können natürlich die Krankheiten früher, vor einigen Jahren, waren natürlich die Älteren mehr krank wie die Jungen. Heute gibt es das nur immer seltener, dass die Älteren mehr krank sind wie die Jüngeren. Heute sind die jungen Menschen sehr krank. Und sie haben dieselben Krankheiten wie die Alten. 15-Jährige kriegen einen Schlaganfall. Sie kriegen Arthrose, sie kriegen Diabetes. Ja, alles, was früher Alter war, hat sich jetzt sehr nach vorne in die Jugendzeit gebracht. Und die Frage stellt sich natürlich, wieso? Verschleiß? Wenn man 60-Jährige hat und sie hat Knieschmerzen, sagt man, das ist Verschleiß. Aber ihr Knie ist nicht alt. Wisst ihr, wie häufig, dass unsere Knochen sich ständig erneuern und abgebaut werden? Dass der Knochen, den ihr vor 5 Jahren hattet, nicht mehr habt, sondern habt jetzt einen neuen Knochen. Osteoporose wäre nie möglich. Würde der Knochen nicht ständig auf- und abgebaut. Osteoporose ist ja nur eine Dysbalance zugunsten des Abbaus. Aber wäre der Knochen so alt wie Sie, dann dürfte er doch nicht abbauen. Ja, dann hätte er immer dieselbe Sache, aber dann könnte man von Verschleiß reden. Aber der Mensch ist ein lebendiges Wesen, in dem es keinen Verschleiß gibt. Es gibt nur eine Änderung. Schaut, die Haut eines alten Menschen ist genauso alt wie die Haut eines mittleren alten Menschen, wie ich bin. Und genauso alt wie die eines Babys. Weil wir haben, ich weiß nicht, 5 bis 7 Schichten in der Haut an Zellen und die schlürfen sich immer ab und wachsen immer nach, solange Energienachschub ist. So, ihr seht, ich habe vor ein paar Tagen gearbeitet und habe mir mit der Hand und habe mir eine Blase zugefügt. Ja, so, und ich habe heute gemerkt, die Haut darunter sieht genauso aus, wie die da drüber war. Warum? Sie hat sich erneuert. So, es gibt im Menschen, die Idee des Verschleißes kommt aus der Mechanik. So etwas kann sich verschleißen, wenn ich es ständig reibe. Ja? Ich denke manchmal, vielleicht Zähne könnten verschleißen, aber auch da bin ich mir nicht sicher. Aber sicherlich unsere Knochen sind nicht verschleißbar. Unsere Muskeln verschleißen nicht, die Haut verschleißt nicht. Bitte schön.
Aber selbst wenn, wäre das ja auch die Energie von außen wieder.
Absolut. Absolut. Bewegung ist nicht Energie von außen, aber auch das werden wir morgen klären. Ich muss verstehen, was mir Energie gibt. So gebe ich dem Körper die richtige Energie, dann wächst er, so wie eine Pflanze. Wenn ich der Pflanze alles zur Verfügung stelle, dann wächst sie. Ja? Und und funktioniert nach dem Programm, das in den Zellen ist. Ja, das Programm muss ja vorhanden sein. Sie können auch mit dem Auto nicht schneller fahren wie 100, wenn es 0 bis 50 geht, ja, weil es nicht die Fähigkeit hat, auch wenn Sie den Gaspedal maximal drücken. So, wir sind natürlich abhängig, dass die Zelle das Programm vorrätig hat. Aber sie ist abhängig davon, dass die richtige Energie reinkommt und das dann funktioniert sie gut. So, wir haben nur diese zwei Teile und wir müssen uns damit nicht wirklich beschäftigen. Wir müssen uns damit beschäftigen, was kann die Zelle zerstören. Weil wir wollen ja wissen, warum wir krank werden, oder nicht? Wir wollen wissen, nach welchem Gesetz die Krankheit entsteht. Bitte schön. Ja, so ist es. Die Zelle hat immer das Ziel zu leben. Schaut, wenn jemand kommt zu mir und hat eine frische Wunde, passiert ja manchmal, dass jemand mit einem kaputten Trommelfell kommt, weil entweder hat er sich mit dem Stäbchen, das ist aber selten, weil man kommt mit dem Stäbchen nicht wirklich durch zum Trommelfell, es verhakt sich irgendwo sonst an der Wand des Gehörgangs und dort tut es sehr weh und dann kann man nicht mehr weiter tun. Ich hatte nur einmal eine Patientin, die hat sich hingelegt ins Bett mit dem Stäbchen im Ohr. Da war natürlich, sie hat es vergessen. Ja, ist das Telefon oder was auch immer, ihr wisst ja, es gibt ja so viele Dinge. Und da war natürlich das Loch im Trommelfell drin, weil als sie sich hingelegt hat, war nicht nur die Hand, sie konnte das nicht mehr verändern. Ja? Der Kopf ist manchmal schwerer wie die Hand. Und so hat dieses Loch. Aber man nimmt das Stäbchen raus und man sieht das Loch. Halt das Loch wieder zu? Sicherlich. In 99% der Fälle heilt das Loch wieder zu, sofern dem Trommelfell die Energie zugeführt, die es braucht. Woher weiß ich, dass es zu heilt? Weil es einen Reparaturplan hat. Ja? So, wir haben einen Reparaturplan, die Zelle will leben. Der ganze Organismus als solches können wir als eine Zelle sehen. Er will leben, er strebt danach, die Dinge wieder so zu machen, wie sie einmal waren. Der Bauplan ist sicherlich festgelegt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ihn einhalten. Das ist mein Ziel mit meinem Leben und ich versuche es halt natürlich den kranken Menschen beizubringen. Und ich denke, ein Patient, der schon gebeutelt ist und bei vielen Ärzten war, hat natürlich mehr Motivation, sich mit den Grundsätzen seines Lebens auseinanderzusetzen, wie jemand, der nur Rückenschmerzen hat. Der wird sich nicht wirklich damit auseinandersetzen wollen. Der sagt, naja, Doktor, was soll's, es ist nicht viel. Ich bewege mich jeden Tag und dann geht's weg. Sage ich, okay, wir dürfen. Das ist nicht so gut. Es ist gut, wenn wir die kleinen Dinge sofort finden und wegtun. Dann haben wir eine große Chance, die großen Dinge alle zu vermeiden. Ich denke, chronische Krankheit ist vermeidbar, wenn ich sie nicht von Geburt an habe. Das heißt, eine festgelegte Krankheit, wofür ich nichts kann, auch die gibt es. Also die Krankheiten, die von unserem Denken letztendlich kommen, würde ich so etwa 90% bis 95% einschätzen. Ja, so nicht alle. Es wäre schlimm, wenn man jemand käme und sagt, das Denken kann alles. Nein, das Denken ist ein Teil. Es ist ein wichtigster Teil und wir werden es ja morgen Abend sehen. Nochmal die Hausaufgabe. Morgen Abend wollen wir sehen, was die menschliche Zelle braucht. Wir wollen sehen, welches ist die Energie des Lebens und wir wollen uns darauf konzentrieren. Und wenn wir das richtig verstehen, dann können wir unser Leben so gestalten, dass wir dem Naturgesetz gerecht werden. Ich will es, weil ich merke, wie schlecht es ist, wenn man es nicht achtet. Wenn man ein bisschen auf die Seite kommt und an die Grenze kommt, dann kriegt man irgendwas. Und der Mensch lernt nicht, wenn es nicht wehtut. Aber es wäre auch schon, wenn er lernt, was es wehtut. Ja, deshalb lasst uns vernünftig, sage ich immer, werden und die Gesetze der Natur fürchten. Weil wenn wir sie fürchten, werden wir nicht irgendwas unternehmen, was letztendlich dann wiederum auf uns selbst zurückkommt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Bis morgen.
Ja, vielen Dank für diesen sehr informativen und interessanten ersten Vortrag. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Vortrag vielleicht schon fast mehr Fragen aufgeworfen hat, als Fragen beantwortet hat. Das ist auch der Grund, warum wir eine Vortragsreihe daraus gemacht haben. Wir werden morgen Abend zur selben Uhrzeit, am Samstagabend und am Sonntagabend jeweils hier in diesem Ort die Folgevorträge haben. Und ich würde Sie dafür ganz herzlich einladen. Wenn Sie noch jemanden haben, der heute vielleicht nicht hier sein konnte, bringen Sie ihn gerne mit einfach. Sie haben gesehen, es sind noch ein paar Plätze frei und wir können hinten noch aufmachen, also Platz ist nicht das Problem. So viel zu den Grundbedürfnissen, die wir hier haben. Es gibt die Möglichkeit, wenn jemand hier ist, der vielleicht ein akutes Problem hat, vielleicht eine chronische Krankheit oder akute gesundheitliche Probleme, einen Termin zu vereinbaren mit Dr. Müller. Draußen auf dem Tisch liegt eine Liste, wo Sie sich eintragen können. Ich sage jetzt aber nochmal, das ist für die Leute gedacht, die jetzt wirklich akute Probleme haben. Wenn jemand nur eine einfache Frage hat, den würde ich bitten, die einfach im Anschluss an die Vorträge vielleicht zu stellen. Das könnten auch Fragen sein, die halt auch andere etwas angehen oder auch andere interessieren. Wie wir es ja heute auch gemacht haben, ich würde es dir auch ganz gerne ermutigen, die auch zu stellen, die Fragen, da wo es passt natürlich. Wie gesagt, die Liste steht draußen. Es sind jeweils immer ungefähr eine Stunde Zeit pro Termin, sag ich mal. Tragen Sie sich einfach ein. Es gibt Termine für morgen Nachmittag, vor dem Abendvortrag und am Sonntag, den ganzen Tag. Also wen das interessiert, der kann sich diese Liste einfach mal anschauen. Sie müssen dort am besten Ihre Telefonnummer hinterlassen und Ihren Namen einfach, dass wir Sie auch erreichen können im Notfall. Ja, dann bleibt mir an sich jetzt erstmal nichts weiter übrig, als Ihnen einen schönen Abend zu wünschen, einen guten Nachhauseweg. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.